Ich versuche mich gerade aktiv in Weckle, Brötchen in unterschiedlicher Art und Weise. Funktioniert mal mehr, mal weniger. Auch aufgrund von, wir hatten vor Weihnachten eine relativ wilde Phase, auch beruflich und so. Und jetzt habe ich dieses Jahr wieder ein bisschen mehr Luft für solche Sachen. Und aber da bin ich dann auch oft sehr übermotiviert und dann geht halt auch das eine oder andere mal schief. Wir halten uns nachher sicher. Ich habe jetzt nicht mal Weckle gemacht. Ich habe schlichtweg das Salz im Teig vergessen. Das war jetzt nicht so prickelnd. Ich habe mich schon gewundert, warum die überhaupt der Teig beim Kneten, der ist überhaupt nicht toll geworden.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Nachtschicht. Mein Name ist Ingmar Grimmer und mir gegenüber sitzt wieder virtuell der liebe Tobi Hock. Hi Tobi.
Hallo Ingmar.
Schön, dass wir uns mal wieder sehen. Die letzte Folge ist schon ein paar Tage her. Wir haben
Ja,
gerade schon festgestellt, wir haben uns
tatsächlich,
dieses Jahr
stimmt.
wahrscheinlich noch nie gesehen, nur so über WhatsApp mal gehört.
Richtig, ja.
Was für Brot hast du heute schon gegessen, lieber Tobi?
Ja, ich bin vorbereitet. Passend zum Thema, ein komplett schiefgegangenes, genetztes Brot mit Versuch, möglichst viel Wasser zu binden, aber genau das war das Problem. Aber da kommen wir ja nachher bestimmt noch dazu.
Ich habe dein Bild gesehen. Ist es das, was so ein bisschen
Ja,
Speckstreife unter hatte?
ganz, nicht nur ein bisschen, das ist ganz übel.
Kompletter
Ganz
Speck.
übel. So, der erste Zentimeter ist Pampe. Der Rest ist gut. Ja, und was hast du gegessen heute?
Ich bin vorbereitet in dem Sinne, dass ich weiß, was ich gegessen habe, aber ich bin insofern schlecht vorbereitet, als dass es kein gutes Brot war bis jetzt, weil ich noch gar kein Brot gegessen habe. Aber wenn man mal den Begriff ein bisschen dehnbarer fasset, habe ich heute schon einiges an Brötchen gegessen, weil wir heute im Geschäft in der Bäckerei wie nenne ich das jetzt, ein Meeting, ein Treffen hattet von vier Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und uns, weil wir neue belegte Brötchen gerade kreieren, weil wir ja immer noch nicht endgültig umgestellt haben bei der Wurst auf eure gute Hausmetzgerei aus eurem
Das
Ort.
Esching,
Und
genau.
genau, und wir haben gesagt, in dem Zuge wollen wir einfach neue belegte, ein bisschen mal was anders. Jetzt haben wir echt verschiedenste Sachen ausprobiert mit Hummus, mit
Cool.
einfach verschiedene Belege und verschiedene Weckle und ja, einfach mal wieder ein bisschen durchmischen, mal wieder ein bisschen was Neues. Nicht immer nur die normale Weckle mit Schinken und Käse. Und deswegen habe ich da heute schon relativ viel probiert, obwohl ich eigentlich gerade eine Challenge mache. Ich esse gerade seit, weil, also ich habe die überschüssige Weihnachtspfunde noch nicht ganz los und bereite mich gerade wieder auf einen Marathon vor, was ich eigentlich nie mehr machen wollte. Und da läuft es mit 10 Kilo leichter halt doch auch ein bisschen leichter, weswegen ich gerade eine Challenge mache. Und die Challenge beinhaltet unter anderem, dass ich 2 Wochen lang keine Weißmehlbackware, keine süße Backware, sondern wirklich nur Vollkorn esse. Das habe ich so noch nie gemacht. Aber heute,
Brutal.
ja, heute ging es dann leider nicht anders. Heute musste ich dann zum einen oder anderen Korotaler greifen. Aber wie gesagt, nur testhalber. Und ansonsten gab es heute noch kein Brot. Das ist auch eine Challenge. Ich merke, das ist schon anders, wenn man nur Vollkorn isst. Ich weiß nicht, ob du sowas jemals gemacht hast. Ich tatsächlich noch nie. Also keine Brezeln und so. Das sättigt schon ganz anders. Also, weißt du, so eine Brezel mal schön Zwischenei. Das ist, finde ich, immer was, ja, ist ja was Leichtes letztendlich, ja, das ist leicht verdaulich auch, aber so Vollkorn, immer Vollkornbrot, ich habe echt übers vergangene Wochenende bestimmt 3/4 Brotlaib Vollkornbrot gegessen, so in Summe über
Boah,
die
cool.
2,5 Tage. Das ist schon, ja, das ist schon anders.
Cool. Ja, Thema Brezel habe ich noch was fürs Learning der Woche. Da bin ich auch ganz arg aufgewacht. Thema Brezel. Spannend.
Oh ja, spannend. Wir waren
Aber erzähle
gestern,
ich gleich.
ja genau, wir waren gestern Abend wieder auf einem Brotgenussabend bei der Landfrau und das sind dann ja witzigerweise immer auch ein paar Männer da. Meistens Männer, die auch hobbymäßig backen. Das ist immer sehr spannend oder überhaupt immer spannend, diese Abende. Und dann kam auch ein junger Mann auf mich zu, der auch die ultimative Tipps zur Brezel dann noch haben wollte. Wie kriegt man gute Brezel hin? Und
Ja.
ja, genau, also sehr spannend. Und dann war ein Mann, der hat mir Bilder von seiner Croissant gezeigt, da war ich echt beeindruckt. Also innen die Lamelle,
Geil.
die Blätterung war echt sagenhaft. Also das wird der Holm. Also es ist echt interessant, was manche Leute Holm doch hinkriegen, so im Hobbybereich. Echt Respekt.
Ja, ist cool.
Was war sonst los? So los seit Weihnachten bei uns in der Bäckerei? Also wir haben jetzt im Zuge von, weil wir mit Panettone unterwegs waren vor Weihnachten, habe ich jetzt das gleich weitergeführt. Bin jetzt bei Sauerteig-Brioche gelandet, weil Panettone kann ich ja gerade nicht backen. Ich bin auch ganz froh, dass ich jetzt mal 8 Wochen, oder ne, 8 Wochen sind es noch gar nicht, 6 Wochen, keine Panettone gegessen habe und jetzt ist mir die Decke eingefallen. Ich habe noch eine eingefroren, also die, nach meiner Vollkorn-Challenge hole ich mir die vielleicht noch raus.
Okay.
Und ich bin am Sauerteig-Brioche backen gerade. Auch mega spannend und hat jetzt echt auch ein paar Mal nicht funktioniert, nicht gut funktioniert. Ich habe wieder einiges über Matri gelernt. Ich glaube, wir müssen eine neue Folge über Matri aufnehmen. Es hat sich schon wieder vieles verändert.
Okay.
Weil mir die Matri ist mir immer zu weit abgesackt. Also die wurde immer zu sauer und am Ende die Sauerteig-Brioche halt immer auch zu sauer. Und jetzt habe ich das ganze Rezept nochmal umgeschmissen und ich führe die Matri auch gerade schon wieder einen Ticker anders. Und das ist gleich mein erstes Learning der Woche oder ja, mein Learning der Woche. Ja, das ist also 1:1:0,4, wie ich das ja auch im Podcast sage, das hat alles nicht mehr ganz gepasst, also die ist mir immer zu weit abgesackt und ich habe jetzt letztendlich einfach die Mehlmenge wieder einen Tick erhöht, also 1:1,25, also ein Viertel Mehl mehr als anstelle gut, also 500 Gramm Matri, 625 Gramm Mehl und jetzt hat es wieder gepasst und bei der Übernachtführung, wo ich ja im Podcast gesagt habe, 1:2:0,4, mache ich jetzt gerade 1:3. Und es passt aber am Ende. Ich messe halt immer pH-Wert und der ist dann bei zwischen 4 und 4,2, also so wie er sein soll. Frag mich jetzt aber nicht, warum das jetzt ein bisschen anders ist. Das muss vermutlich mit der Enzymatik vom Mehl zusammenhängen. Da muss ich auch wieder sagen, ja klar, wir arbeiten halt mit Biomehle, die sind einfach sehr unterschiedlich und die Enzymatik ist vermutlich anders, stärker, mehr enzymatischer Abbau. Keine Ahnung, weiß es nicht genau. Nervt mich dann, dass ich es nicht hundertprozentig weiß, aber am Ende zählt ja nur, dass das Ergebnis wieder passt. Also deswegen, ja, mein Learning der Woche. Wenn du denkst, du hast verstanden, dann hast du schon den ersten Fehler gemacht. Genau. Ja, ansonsten ist bei uns gerade Faschingszeit. Wenn die Folge rauskommt, ist die schon rum, aber im Moment sind wir noch mitten drin, morgens. Bei uns sagt man Altweiberfasching, weiß nicht, bei euch sagt man wahrscheinlich schmutziger Durstig, oder wie sagt
ganz
man
genau, euch? Schmutziger Durstig.
Genau, das heißt, ich kann keine Berliner mehr sehen.
Gibt es bei euch Berliner da?
Ja, ja, klar. Nee. Doch, doch.
Gibt es bei euch keine Fastnetzküche?
Beides. Beides. Also bei uns gibt es Berliner und ausgezogene Küchle sogar.
Ist das quasi das Fastnetzküchle?
Bei uns ja, also in der Region hier, wobei kaum ein Bäcker macht die mehr. Also das ist ja wirklich auch, also einfach wahnsinnig aufwendig. Wir ziehen ja wirklich jedes Einzelne von Hand aus. Wie ist das bei euch?
Ja. Ich glaube, dass die Bäcker, also bei uns sind die Fasnitzküchle im Gegensatz zu der Berliner ja rautenförmig.
Ja, also Schneidersfleck quasi.
Genau, ja. Und das ist wahrscheinlich den Teig einfach auf den Tisch und dann mit der Karte entsprechend abgestochen, also nicht ausgezogen oder irgendwie groß was gemacht, sondern ich glaube, dass die abgestochen sind und dann eben im Fett gebacken.
Ja, genau, so wird es meistens gemacht, beziehungsweise meistens mit einer Cleave-Maschine, also Teigteil- und Wirkmaschine, die du ja auch von uns kennst, weißt, wo man auch rund machen kann. Und dann halt ein bisschen in die Länge zogen, so kenne ich es. Oder kurz durch die Ausrollmaschinenklasse, genau. Wir machen die wirklich auch rund, lasse die liegen, lasse die dann durch die Ausrollmaschinen, dass die ein bisschen flach sind. Und dann ziehen wir jedes einzelne von Hand aus. Obwohl das eigentlich eine coole, also es macht dann Spaß, weil das macht man immer so kurz vor Feierabend. Dann stehst du zu zwei, zu dritt um den Tisch rum und ziehst die Küche aus. Das hat auch was.
Cool.
Ja, genau. Und ja, neue Öffnungszeiten haben wir ja seit 4 Wochen. Also seit wir wieder offen haben, gut. Also der Montag musste sich erst ein bisschen erholen, weil viele Leute halt nach wie vor das nicht mitgekriegt haben, dass wir jetzt offen haben. Deswegen, aber das wird jede Woche besser und ich habe halt ein Wochenende. Also das erste Mal seit über 20 Jahren, dass ich Freitag nachmittags das Gefühl von Wochenende wieder verspüre. Ich kannte das über 20 Jahre lang gar nicht mehr und habe unterschätzt, wie cool das ist. Also einfach jetzt rein für die Familie ist einfach cool. So Freitagabends beim Abendessen sitzen bleibe und nicht ins Bett zu müssen. Und das hat schon was. Ja, das ist so die Backstube die letzten 4-5 Wochen, genau. Bei dir, was macht die Kunst am Holzbackofen?
Ja, die läuft. Ich versuche mich gerade aktiv in Weckle-Brötchen in unterschiedlicher Art und Weise. Funktioniert mal mehr, mal weniger. Auch aufgrund von, wir hatten vor Weihnachten eine relativ wilde Phase, auch beruflich und so. Und Jetzt habe ich dieses Jahr wieder ein bisschen mehr Luft für solche Sachen, und aber da bin ich dann auch oft sehr übermotiviert, und dann geht halt auch das eine oder andere mal schief. Wir halten uns nachher sicher. Ich habe jetzt nicht mal Weckle gemacht, ich habe schlichtweg das Salz im Teig vergessen. Das war jetzt nicht so prickelnd. Haben mich schon gewundert, warum die überhaupt, der Teig beim Kneten, der ist überhaupt nicht toll geworden. Haben sich schon beim Aufarbeiten irgendwie komisch angefühlt, und also da ging gar nichts. Und ansonsten, ja gut, also wenn jetzt Winterzeit ist, schon auch mit einem Holzbackofen was Cooles. Geht auf jeden Fall was. Ich bin jetzt wieder auf dem Trip Nusszopf und gar nicht Hefezopf. Also Nusszopf mit einer guten Füllung, ein bisschen Zimt drin. Boah, das ist schon mein Ding mittlerweile. Ja, und dann, wie soll ich sagen, ja, üben. Und nachdem ich jetzt versucht habe, irgendwie viel Wasser im Brot zu binden, damit es möglichst lang frisch hält. Und also bei uns in der Familie ist gerade das getoastete Feierabend-Vesperbrot, das ist Highlight. Und wenn du dann ein richtig saftiges Brot hast und das noch kurz in den Toaststück kommt, dann ist das wirklich zum Vespern echt was Tolles. Mhm. Aber da war ich sehr übermotiviert. Und wenn da zu viel Wasser drin ist, dann geht es halt auch nicht gut. Und ja, dann habe ich irgendwie eine Packung Ruchmehl aus der Stadtmühle Waldenbuch noch im Regal gehabt und dachte, ja super, dann machst du da damit mal, weil Ruchmehl finde ich toll. Ich habe bisher eigentlich aus der Schweiz mein Mehl bezogen, und das funktioniert halt, also anderes Mehl ist andere Welt, kein Vergleich. Teig komplett anders, Geschmack komplett anders, Aussehen komplett anders. Ich war gewöhnt, das Brot, das kannst du im Ofen drin lassen und nach einer Stunde hat es eine super Farbe. Das andere Mehl, das ist mir quasi, das war, also ich liebe dunkle Brote, aber das war kurz vor, dass es mir nimmer taugt. Also das war wirklich grenzwertig dunkel. Andere würden sagen, es war hellschwarz. Also hellschwarz. Auch solche Sachen. Ja, war jetzt irgendwie spannend. Und wenn ich jetzt schon gleich zum Learning der Woche überleite, ich bin vom Stuhl gefallen. Ich habe einen Kollege, der sich vegan ernährt, und der mir dann erzählt, er hat Brezeln gekauft. Und es sei, wie, du hast Brezeln gekauft? Ja, er hat Brezeln gekauft. Okay, ja, da ist doch, also, da ist doch Schmalz drin, oder wie, da ist Schmalz drin? Das war mir so auch nicht bewusst, dass Brezel eigentlich kein veganes Produkt ist.
Er kommt auch
im ganz klassischen Rezept.
Bei uns schon.
Ja, bei euch schon. Was macht ihr rein anstatt Pflanzeöl. Schmalz oder Butter?
Pflanzeöl. Also, okay. Es haben wirklich
spannend.
Viele Bäckereien inzwischen kein Schweineschmalz mehr drin. Eben genau aus dem Grund. Also, das hat schon in die 90er Jahre, hat das. Eigentlich ganz viele Bäckereien haben da umgestellt auf Pflanzenmargarine. Ich muss sagen, ich habe jetzt in 4 Bäckereien geschafft und noch in keiner war Schweineschmalz tatsächlich drin. Ich weiß, dass das Kollege hier macht, aber das wird tatsächlich immer weniger, weil, wie gesagt, in den 90er Jahren kam das schon, weißt du, eigentlich aus der Tatsache heraus, dass halt viele türkische Mitbürger dann hier waren, die das irgendwann auch mitgekriegt haben und dann immer noch gefragt haben.
Klar.
Und jetzt halt das Thema vegan. Also wir haben echt eine vegane Brezel, ja.
Cool.
Aber also ja, wenn man Veganer ist, lohnt es sich mal nachzufragen.
Also das hatte ich so tatsächlich einfach nicht auf dem Schirm.
Das ist ja nicht die Vorzeigebäckerei, was vegane Backwaren geht, weil wir im Süßebereich halt so gut wie nichts haben, weil wir halt überall Butter drin haben. Aber klar. Ansonsten beim Kleingebäck und Brot, klar, beim Brot sowieso, aber auch bei der Brezel. Ja, aber du hast recht, klassischerweise ist Schweineschmalz in Brezeln immer gewesen zumindest. Und ich habe ehrlich gesagt auch schon Versuche gemacht, wenn wir schon bei dem Thema sind. Es wird schon geil mit Schweineschmalz.
Das ist so. Das ist
also
so.
Also ich würde, ja, ich diskutiere immer mit meinem Mitarbeiter von mir rum, der sagt, komm, nimm Schweineschmalz und so. Das ist, ist ein ganz natürliches Fett und er hat ja letztendlich auch recht. Aber ja, es gibt eben doch viele, die das nicht wollen.
Also ich habe das jetzt bei meinen Weckle tatsächlich gemerkt, beim Rumprobieren. Dann habe ich halt keinen Lauge-Weckle-Teig in dem Sinn gemacht mit Fett drin, sondern den Standard-Weckle-Teig genommen. Das wird mit Lauge einfach nicht so toll. Da ist die Oberfläche, ich weiß nicht, nimmt die es anders auf oder reagiert es anders, ich weiß nicht. Aber also in so Lauge-Weckle oder auch so eine Brezel, da muss schon idealerweise Butter oder Schmalz drin sein. Dann wird das schon
super. Es wird schon nochmal ein Ticker anders. Ich habe zu dem Thema noch geschwind, ich habe vor 2 Jahren habe ich mal ein paar so Pop-Up-Backtage gemacht, wo ich einfach so ein paar Rezepte ausprobiert habe und kann mich noch erinnern, ich hatte dann im Status und da habe ich mal Brezel mit Schweineschmalz gemacht und hatte das dann im Status und habe auch extra dazu geschrieben, Brezel mit Schweineschmalz und habe direkt ein paar Nachrichten gekriegt, was, deine Brezel sind mit Schweineschmalz? Das wusste ich gar nicht und Nein, es ist nur ein Versuch, ganz ruhig. Also die Gemüter waren da sehr schnell sehr erregt. Was mich auch überrascht hat, ehrlich gesagt, weil, ja, habe ich so nicht erwartet, aber es ist echt ein Thema. Also Schweineschmalz, obwohl es ja wirklich eigentlich ein Fett ist, das wahrscheinlich, ganz viel wird entsorgt wahrscheinlich, weil kein Mensch mehr irgendwie Schweineschmalz will. Es wäre eigentlich voll gut, das zu verwenden. Und es ist eh da, es ist ein natürliches Fett und wenn jemand jetzt kein Problem damit hat, dass es halt nicht vegan ist, ist es eigentlich super. Aber wie gesagt, wir haben vegane Brezeln, ja.
Cool.
Mein Learning der Woche, also ich habe es gerade schon gesagt mit der Madre, dass ich die wieder anders führe, beziehungsweise dass es halt immer, ja, auch nach über 20 Jahren im Beruf wichtig ist, immer zu gucken, also nicht zu meinen, man hat es jetzt raus, sondern gerade beim Thema Naturfermentation, spontane Versäuerung, Madre, ist immer unabdingbar? Nee, also einfach unerlässlich, so. Ja. Immer wieder den Prozess zu überprüfen und nicht zu meinen, wenn das jetzt 3 Stunden rum sind, dann ist die nächste Stufe dran oder wenn man meint, irgendwie die Führung wird so und so gemacht, gerade im Biobereich. Das ist furchtbar anstrengend und furchtbar frustrierend, aber wenn man es dann wieder im Griff hat, auch furchtbar erfüllend. Und was mir auch wieder jetzt neu bewusst wurde, ist, das ganze Thema, gerade auch in Bezug auf Madre, ist mir das wieder bewusst worden, weil ich habe dann auch mit Marco telefoniert, der letzten Monat hier im Podcast zu Gast war, der übrigens auch das Mehl von der Stadtmühle Waldenbuch verwendet für die Panettone, wollte ich dir vorher schon sagen, wo du die Stadtmühle Waldenbuch erwähnt hast. Weil wir dann auch nochmal telefoniert haben, was könnte das Problem sein und sind dann auch wieder auf die Temperatur gekommen. Und dieses ganze Thema mit der Temperatur, das ist so immens wichtig, also und zwar in alle Bereiche. Teigtemperatur, Raumtemperatur. Und das Witzige ist, dass ich festgestellt habe, dass Hobbybäcker und Profibäcker immer, glaube ich, da ein bisschen aneinander oder vielleicht aneinander vorbeischwätzt, weil während bei Profibäcker ja Teigmengen von 50, 100 Kilo eigentlich so die normale Größe sind, ist ja bei Hobbybäcker nicht so, sondern da geht es ja meistens irgendwie im 500 Gramm Teig, also gerade bei der Madre irgendwie, da wird ja Minimengen angesetzt. Ja, da ist die Teigtemperatur ja fast egal erstmal, weil der Marco mir dann gesagt hat, weil wir haben es dann über, ich habe gesagt, was hast du für eine Teigtemperatur? Und dann hat er gesagt, das ist völlig egal bei der Madre, ich kenne gar niemanden, der die Teigtemperatur bei der Madre überprüft. Ja, natürlich, weil wenn du halt 500 Gramm Madre hast, ist ja die Teigtemperatur egal, da geht es ja fast nur um die Raumtemperatur, weil diese kleine Menge an Teig passt sich ja sofort an die Raumtemperatur an. Stimmt. Während im, wenn du 50 Kilo oder 100 Kilo Teig hast, ist völlig egal, ob es in dem Raum jetzt 22 oder 28 Grad hat, weil die Teigtemperatur ist dann das alles Entscheidende. Und ich weiß auch nicht genau quasi, ab welcher Menge an Teig das kippt, also ab welcher Menge an Teig die Raumtemperatur wichtiger wird wie die Teigtemperatur. Mhm. Es ist schon natürlich beides wichtig, aber das ist mir dann nochmal neu bewusst worden, weil ich darf, also gerade bei dem Thema Madre habe ich ja auch viel von Hobbybäcker gelernt, aber ich muss da im Hinterkopf behalten, dass die immer mit anderen Mengen arbeitet. Und natürlich eine Madre mit 5, 6 Kilo reift natürlich ganz anders wie eine Madre mit 500 Gramm. Und deswegen ist bei mir die Teigtemperatur natürlich schon wichtig. Aber auch ich mache bei der Madre keine Riesenmenge, sondern die erste Stufe sind oft auch nur 1 Kilo zum Beispiel. Aber da muss ich für mich wieder abspeichern, die Teigtemperatur ist da auch wichtig, aber die Raumtemperatur ist da noch viel, viel wichtiger. Und das finde ich einfach so spannend, dieses Thema, weil es zeigt irgendwie, es ist, alles hat Einfluss und es kommt nicht nur auf eine Stellschraube an, sondern machst du einen Teig aus 10 Kilo, ist das was ganz anderes, wie wenn du einen aus 50 Kilo machst. Und letzter Satz zu dem Thema, der letzte Gedanke zu dem Thema, auch ob jetzt Sommer oder Winter ist, hat nicht nur Auswirkung darauf, wie die Raumtemperatur ist, sondern hat meiner Meinung nach auch Einfluss drauf auf die Zieltemperatur. Also wenn ich im Sommer zum Beispiel einen Teig habe, der, was weiß ich, 4 Stunden also Stockgare hat bei mir in der Backstube und die Backstubentemperatur sind aber irgendwie über 30 Grad, was im Sommer durchaus vorkommt, dann brauche ich, glaube ich, eine andere Zielteigtemperatur, als wenn im Winter die Backstube nur, keine Ahnung, 22 hat sie fast nie, aber halt deutlich kühler ist zumindest. Ja. das war für mich jetzt auch nicht wirklich neu, aber ist mir wieder neu bewusst worden beim ganzen Thema Madre. Und vielleicht auch für die Hobbybäcker gar nicht so relevant, wenn man immer die gleiche Menge macht, aber mir ist jetzt nochmal neu klar geworden. Und im Winterurlaub hatten wir, da ist irgendwie die Heizung in der Backstube ist ja eigentlich nie an das ganze Jahr, weil er immer so warm ist. Und aber über den Winterurlaub war es ja so arschkalt dann jetzt dieses Jahr mal. Und da sind wir in den Backstube gegangen, da hatte es in der Backstube 9 Grad.
Wow, okay.
Und das habe ich also auch noch nie erlebt. Ich habe mir so eine kleine
Wasseranlage mehr.
Nee. Und ich habe mir so kleine Heizerle aufgestellt und an meinen Tisch zum Ab, meinen Teigmachertisch, rechts und links so kleine Heizerle, so wie so Ventilatoren. Ich habe so gefroren, ey. Und ich habe dann echt wirklich, weil auch die Heizung nicht, wir haben Fußbodenheizung, die hat nicht so direkt, weil das dauert immer lang, bis die dann
warm wird.
So. Dann habe ich echt ohne Witz den Tag, bevor wir wieder angefangen haben zum Backen, den Ofen einmal hochgeheizt, weil wir hätten nicht backen können bei 9 Grad. Und da wäre es mir auch egal, wenn mein Brezelteig mal 26 oder 27 Grad hat, weil der wird jetzt sofort in kleine Portionen abgewogen und kühlt ja dann sofort runter. Und genau, also das war so ein bisschen mein Learning der Woche wieder. Und einfach mega spannend, weil das beim Backen einfach never ending ist. Es ist einfach never ending. Man lernt immer noch dazu. Also ich finde
es cool.
Nach wie vor faszinierend, genau. Jo, dann steigt mal ins Thema ein, oder? Hast du noch was zur Ergänzung?
Nee, klassisch ab 20 Minuten geht's los.
Genau, ich bin halt dankbar, dass Spotify jetzt Kapitel anzeigt. Also für alle, die die cool. Schnauze voll haben von unserem Hin- und Her-Geplänkel und Learnings der Woche und der gleich zum Thema will, der kann ja jetzt gucken in den Kapiteln.
Genau.
Das nimmt uns ein bisschen den Druck und die Leute können direkt beim Thema einsteigen. Ich habe mir gedacht, wir machen heute mal eine Folge zum Thema, ich habe es mal genannt, ich habe sogar einen Schreibfehler, Fehler ausgleichen. Also im Prinzip war der Gedanke, es läuft ja nie alles nach Plan, also fast nie alles nach Plan.
Es läuft nie
nach Plan. Und Arndt Erbl hat mal einen Satz gesagt, den fand ich so gut, ich bringe jetzt nicht mehr wortwörtlich hin, aber der ging so ein bisschen in die Richtung, dass die wahre Meisterschaft im Bäckerhandwerk besteht im Beherrschen der Toleranzen, glaube ich, so hat er gesagt. Weil, weil er praktisch, habe ja jetzt gerade auch schon ein bisschen gesagt, die Situation ändert sich ja jetzt nicht tagtäglich, aber zumindest von Jahreszeit zu Jahreszeit, die Mehle sind anders, die Teigtemperatur ist nie gleich und dass du aber immer weißt, was zu tun ist, was du immer weißt, was dein Teig braucht, weil es halt ein Naturprodukt ist, weil es Toleranzen quasi ja braucht, und wenn du das raus hast, dann bist quasi, dann ist es die wahre Meisterschaft, weil, und das ist natürlich gerade in dem Bereich, so wie wir arbeitet oder auch wie du als Hobbybäcker, ohne Hilfsmittel und so, dein Ofen, dein Holzofen, der ist nie hundertprozentig gleich, nehme ich an. Aber du willst natürlich trotzdem am Ende möglichst immer ähnliches Produkt zumindest. Und das finde ich spannend. Und deswegen dachte ich, wir machen mal eine Folge so ein bisschen, wenn was nicht ganz optimal gelaufen ist, was kann ich tun? So, und ich habe einfach ein paar Sachen aufgeschrieben, die mir eingefallen sind. Und, und du ergänzt und verbesserst mich gern, wenn du es anders siehst. Aber ich starte mal ins Thema mit, und grundsätzlich wollte ich vorneweg noch sagen, wenn jetzt wirklich was schiefgelaufen ist, dann ist es ja schon so, es gibt eh nicht mehr das optimale Ergebnis und es geht auch nicht darum, irgendwie dann zu sagen, okay, es ist egal, wie die Teigtemperatur ist, du machst dann einfach den und den Schritt. Klar gibt es natürlich trotzdem eine optimale Temperatur, zum Beispiel jetzt, aber es geht darum halt, was kann ich tun, wenn halt schon was daneben gelaufen ist und ich trotzdem irgendwie noch ein Ergebnis erzielen will. Und mein zweites, was ich unbedingt noch vorneweg sagen will, ist, dass meine Erfahrung ist aus über 20 Jahren, wenn ein Fehler passiert, ja, erstmal furchtbar ärgerlich, aber ich habe schon mehr wie einmal erlebt, dass daraus irgendwas Gutes entsteht, also dass man merkt, oh shit, das ist ja viel besser. Also zum Beispiel, ein Teig bleibt aus Versehen, warum auch immer, zu lange in der Stockgare und man denkt sich, oh nee, das hätte nicht passieren dürfen. Aber dann merkt man, oh, da fühlt sich ja viel besser an. Die Bohrung ist nachher viel schöner zum Beispiel. Also auch da offen zu bleiben, dass auch das vielleicht sogar besser ist, wenn nicht alles nach Plan läuft. Also wie gesagt, es sind schon ganze Produkte aus Fehlern entstanden bei uns. Also das einfach so vorneweg. Genau, also ich fange mal an mit klassischer Fehler oder klassisches Problem, was passieren kann. Vor allem im Sommer, das haben wir in der Bäckerei auch immer zu kämpfen damit, vor allem im Sommer. Dass ein Teig zu warm wird. So, jetzt kommt es ein bisschen darauf an, in welchem Bereich bin ich unterwegs. Wir haben vorher schon gesagt, wenn ich einen Teig habe von 50 oder 100 Kilo, dann haben wir natürlich Schwierigkeiten, da irgendwas noch zu machen. Aber gehen wir mal davon aus, wir sind jetzt irgendwie im Hobbybäckerbereich oder auch in einem Bereich, wo der Teig nicht so groß ist. Also ich kann natürlich kühler, das lese ich immer wieder auch bei Hobbybäcker, dass ich lese irgendwie zwischen Knete mal in den Kühlschrank stelle, weil der Teig einfach so wahnsinnig warm wird. Was genau. Ich auch gelernt habe, das habe ich auch bei Lutz Geisler auf der Alm gelernt, dass man einen Teig auch auf dem Tisch wieder kalt schlagen kann. Also gerade wenn ich jetzt wirklich eine Menge von 2-3 Kilo habe. Wir haben das dann auf der Alm auch manchmal gemacht, dass wir den Teig wirklich so batz auf den Tisch knallt haben und da quasi weitergeknetet. Also wenn ich während dem Knetprozess merke, der wird zu warm und er ist aber noch nicht fertig, knete ich ihn einfach von Hand weiter, indem ich diese Technik anwende, wo ich ihn so auf den Tisch lag und dann so überschlag. Du kennst die Technik bestimmt.
Ja.
Und ja, genau. Der wird tatsächlich kälter dann. Während er beim Kneten wärmer wird, wird er bei diesem Knetprozess kälter. Fand ich ganz spannend. Dann natürlich, bei uns in der Bäckerei ist es dann eigentlich auch der Klassiker, klar, schneller aufarbeiten. Das heißt im Prinzip letztendlich die Stockgar und eventuell auch die Endgarzeit reduzieren, weil der Teig natürlich schneller vorantreibt. In kleine Portionen aufteile, ist bei uns auch so ein beliebtes Mittel. Gerade wenn wir zum Beispiel Brezeln machen, ist das ja ein Teig von 40, 50 Kilo, der dann ja aber sofort in Teigportionen von 2,5 Kilo abgewogen wird. Das heißt, und auch sofort sind wir wieder beim Thema, ein kleinerer Teig kühlt dann ja auch wieder entsprechend aus. Oder halt in kühlere Zone bringen. Also zum Beispiel, auch bei uns ist es so, wenn wir jetzt einen Brotteig haben, der in Wanne rauskommt und dann eine Stockgare von mehreren Stunden hat, wir kennen schon unsere Plätze, die auch ein bisschen kühler sind. Also das heißt, bei uns dann eben, du kennst die Gegebenheiten, bei uns wird es dann eben runter vor den Frostock fahren. Das sind halt locker mal gleich 4-5 Grad weniger, vor allem jetzt im Winter. Und also irgendwie gucke, dass ich halt drauf reagiere, nicht nichts mache, sondern dann eben gucke, wie kann ich dafür sorgen, dass der Teig entweder kühler wird oder dass er halt in eine kühlere Umgebung kommt.
Ja.
Was sind deine Erfahrungen damit?
Ja gut, bei mir ist es meistens so, dass der Teig eher nicht zu warm ist, sondern eher zu kalt bleibt. Wahrscheinlich aufgrund auch von der Maschinengegebenheiten, weil meine Teigknetmaschine vielleicht einfach den Teig eher streichelt, als dass es mal richtig durchknetet, im Gegensatz zu einem Profigerät. Das merkt man eher, weil der Teig vielleicht nicht ganz so ausgeknetet ist, wie jetzt, wenn ich bei dir in der Backstube gucke, denke, oh, der sieht super aus. Bis ich den Zustand habe, da raucht mir quasi meine Küchenmaschine ab. Und da ist es eher so, dass die Temperatur wieder hinzukriegen. Und also ich hatte auch schon Phasen, also in der Gärbox dann stehen lassen, bis hin zu tatsächlich mal den Backofen auf 35 Grad angemacht und den Teig halt 10 Minuten reingestellt. Und da sind wir schon auch bei dem Thema, es ist dann halt auch so 1 oder 2 Kilo Teig, da kannst du in so einem Backofen dann durchaus auch eine Temperatur reinkriegen. Das ist sicher ein Thema, zu kühl ist er bei mir eher mehr als zu warm. Also selbst im Sommer ist das eher nicht so das Thema. Ich habe auch das, also vielleicht muss ich den Platz für meinen Sauerteig noch überdenken, aber der Sauerteig hat auch tendenziell eher zu kühle Temperaturen als zu warm und ist dann eher nicht ganz so, also treibt halt nicht ganz so, wie wenn er ein bisschen mehr Temperatur hat. Ja, da muss man schon gucken mit den Temperaturen, das ist nicht ganz einfach. Also der Sauerteig steht jetzt neben der Brotbox ganz am äußersten Ende der Küchenzeile und das ist die, ich muss gerade überlegen, Nordwestecke des Gebäudes, vorne dran noch ein Baum, das ist quasi das zweitkälteste Eck am Haus. Da hat er einen super Platz, wenn ich den woanders hin tue, dann funktioniert der im Prinzip bei mir schon wieder alles nimmer.
Das ist witzig, man kennt mit der Zeit seine Plätze, man weiß, wo es wie viel Grad hat.
Ganz genau.
Aber jetzt gerade beim Thema Sauerteig-Brioche fällt mir das wieder auf. Ich habe jetzt gerade wieder meinen Vorteig drüber stehen und das sollte bei 20 Grad eigentlich stehen. Und ich habe dann immer auf dem Eimer so ein kleiner Thermometer, wo ich halt sehe, wie viel Grad es da hat. Ja. Und dann stelle ich den Eimer ständig von einer Ecke in die andere und gucke, dass er irgendwo, dass ich irgendwo 20 Grad finde. Und ich finde auch immer irgendwo welche. Und mit der Zeit weiß man das dann. Aber es ist krass, oder? Wie wichtig die Temperatur ist. Ich habe es jetzt beim Berliner Teig auch wieder gemerkt. Berliner Teig ist ja so ein bisschen weicherer Hefeteig, nicht ganz einfach. Der muss sehr gut ausgeknetet sein, dass ich diese Fluffigkeit hinkriege. Und wenn der mir zu warm wird, und da habe ich jetzt tatsächlich auch eher wieder das Problem, dass er zu warm wird, weil man dann so intensiv kneten muss, es ist ein komplett anderer Teig. Ich hatte jetzt einen Teig letzte Woche mit so knapp 27 Grad, was eigentlich zu warm ist, oder was zu warm ist.
Yeah.
Und selbst wenn ich dann ein paar Stellschrauben drehe, dass es ein bisschen runterkühlt, und jetzt hatte ich vorher schon einen mit 25 Grad, das sind nur 2 Grad, aber das ist gerade so diese Schwelle beim Weizenteig. Ganz anderer Teig, viel glatter, viel stabiler, also verrückt. Mir backet morgen die erste Berliner draus, ich bin gespannt, wie die aussehen im Vergleich zu den anderen. Also ja, es ist dieses Thema Temperatur einfach wahnsinnig wichtig. Ja, zu kalt gibt's bei uns auch, selten zwar, aber gibt's. Wir haben das jetzt nach dem Wochenende, wenn wir 2 Tage nicht backen, tatsächlich auch ein bisschen, weil wir montags dann direkt als erstes ein Rocker-Vollkornbrot machen, das ja so 28 Grad mindestens Teigtemperatur haben sollte. Und da wenden wir jetzt auch alle Tricks an. Also ich stelle jetzt abends, Sonntagabends die Brühstücke für das Brot in Gärraum und mache den Gärraum an. Also letztendlich, dass er halt auch, dass sie halt ein bisschen schon auf Temperatur kommt. Wir haben ja diesen Brühfix, also unser Gerät, wo wir Wasser erhitzen können für Brühstücke. Und stelle das auf 60 Grad, dass wir die Schütttemperatur auf 60 Grad und trotzdem wird es immer noch, wenn dann montagnachts die Kessel kalt sind, ist trotzdem. Und im Winter ist es wieder andersrum. Im Winter nimmst du Frühstück direkt aus dem Kühlhaus, dass dein Teig nicht so. Im Sommer. Nimmst du Frühstück vielleicht direkt aus dem Kühlhaus. Also es ist so unterschiedlich. Und auch von Bäckerei zu Bäckerei. Ich back inzwischen ja so ein rheinisches Schwarzbrot. Nach einem Rezept von meinem guten Freund Max Kugel aus Bonn, der mir dann gesagt hat, ja, du musst das Brühstück oder diese gekochte Körner, bevor du den Teig machst, kurz in den Ofen schiebe, dass die richtig warm sind, dass dein Teig die 30 Grad erreicht. Pustekuchen, niemals. Nicht mal im Winter schiebe ich die bei mir in den Ofen, sondern ich nehme die einfach mit Raumtemperatur, weil mein Backstube ist einfach wahnsinnig warm. Selbst im Winter scheint die wärmer zu sein als andere Backstube, weil einfach unser Raum sehr klein ist und wir 2 riesige Öfen drinstehen haben, die Hitze halt nicht abgeben. Das ist super, weil, also so rum ist einfacher. Oder zumindest im Winter ist super, im Sommer ist es ein bisschen grenzwertig, aber wir haben eigentlich nie das Problem, dass unsere Teige irgendwie nicht treiben, weil sie zu kalt sind. Aber wenn du das mal hast, so wie diese 9 Grad da nach dem Winterurlaub, oder so geht es dir wahrscheinlich im Winter dann in eurem Backhaus.
Klar.
Das ist Katastrophe. Also, ja, genau.
Also da war mal die Scheibe so angeschlagen, da hast du gar nichts mehr gesehen. Und dann ist direkt krass an der Scheibe gefroren.
Ihr habt da keine Heizung drin wahrscheinlich, oder?
Nee, da ist keine Heizung drin und es ist ein Scheiben Originalverglasung aus der, weiß nicht, 1910.
Also 15. Da ist noch kälter wie 9 Grad drin vermutlich.
Da hat's eher, also der Boden war gefroren, Wahnsinn. Da war es auf jeden Fall richtig kalt und innen drin hat es wahrscheinlich 1-2 Grad gehabt.
Wahnsinn.
Und das, weil der Ofen gut isoliert ist, dauert es auch wirklich lang, bis in dem Rohr dann auch warm wird. Also die Hitze bleibt ja dann schon auch im Ofen drin. Das braucht richtig Zeit.
Krass. Dann ist mein nächstes Thema Teig überknetet.
Ja, passiert mir nie.
Ja, okay, krass. Ja, ist das gar nicht so Thema bei dir?
Mm-mm.
Du hast auch stabile Mehle wahrscheinlich, weil konventionell sind die Mehle doch auch, das ist meine Erfahrung, also die sind anders. Die sind deutlich stabiler als Biomehle. Okay, dann brauchen wir das nicht in die Tiefe wahrscheinlich machen. Wahrscheinlich ist das bei vielen Hobbybäcker dann gar nicht so das große Thema. Aber das ist ein ganz. Ja, genau. Bei Dingen natürlich auch deutlich schneller, aber ist ein ganz blödes Thema, weil da kannst du nicht mehr viel machen. Also mir ist es jetzt tatsächlich diese Woche zum ersten Mal wieder passiert seit wahrscheinlich Jahren, weil ich gedacht habe, ich kann meinen Teig hinterlaufen lassen und schön Baguette-Ei schießen nebenher.
Ja.
Und ich hatte einen Teiglaufe, denn ich bin gerade an so einem, ich teste gerade ein neues Brotrezept oder bin da am Tüfteln und kannte den Teig nicht und habe gedacht, ja, hab's halt falsch eingeschätzt und dann war es auch eine relativ kleine Menge und manchmal ist es so, wenn ich nachts merke, ich habe ein bisschen Luft, dann fange ich an, irgendein Rezept auszuprobieren und das sollte man einfach lassen. Also ich bin da unverbesserlich. Ich weiß, dass das Quatsch ist, aber trotzdem passiert es mir immer wieder. Auf jeden Fall, weil so zwischendrin irgendwas ausprobieren funktioniert eigentlich nie und vor allem weiß ich noch nicht mehr, was du genau gemacht hast. Aber egal, ich habe es wieder gemacht und dann war es echt so, dass mir der überknetet war und der war dann auch zu warm und ja, das war schon klar, dass es nichts Gescheites mehr wird. Und aber meine, also das Einzige, was man machen kann, ist, wenn das wirklich passiert, dass ich in eine Teigwanne oder wie auch immer in eine Schüssel gebe und wenn es ein Weizenteig ist, den dann einfach mehrmals dehne und falte und darüber versuche, so die Stabilität zu erreichen. Aber das ist ein Ergebnis, das wird nie mehr irgendwie ganz optimal.
Ja.
Teig zu weich. Tobi, da bist du jetzt Spezialist. Übrigens wollte ich noch sagen, fällt mir gerade ein, weil du vorher auch gesagt hast, du hast versucht, viel Wasser zu binden. Und auch Stadtmühle Waldenbuch, weiß ich, hat gute Mehle. Und du hast gesagt, Ruchmehl, das nimmt eh viel mehr Wasser auf. Also ja. Das ist, früher hat man sich oft in Bäckerkreisen über die TA unterhalten und war dann stolz, wenn man eine TA von 200 oder sogar über 200 hatte. Ja. Aber eigentlich gar nicht die große Kunst, wenn du mit Brühstücke arbeitest, mit Mehle, die viel Wasser aufnehmen, mit Altbrot, dann kannst du relativ schnell die TA erhöhen. Die Kunst ist dann eher, den Punkt zu finden, der richtige ist, weil wie du auch sagst, irgendwann kippt das Ganze, beziehungsweise die Krume kann das Wasser halt auch nicht ganz aufnehmen. Und zu deiner Erleichterung übrigens, selbst, also auch bei uns passiert es immer mal wieder, dass das Genetzte so einen Speckstreifen hat, selbst obwohl wir dieses Rezept eigentlich unverändert, fast unverändert seit 12 Jahren backen, passiert das bei uns auch immer mal wieder, weil die Mehle sich halt auch wieder verändern und dann die Wasseraufnahme vielleicht nicht so gut ist, obwohl sich der Teig trotzdem nicht zu weich anfühlt. Aber durch Altbrot, durch Kartoffelflocke ist da einfach wahnsinnig viel Wasser drin. Und wir müssen dann auch immer wieder reagieren. Also es nervt mich aber auch tierisch, wenn du das so genetztes Brot anschneidest und du siehst unter so ein leichter Speckstreif. Und dann kriegst du noch E-Mails von Kunden, die sagen, ihr Brot war nicht durchgebacken. Ja, ich weiß.
Das war genau mein Problem. Ich hatte auch das Gefühl, es ist nicht durchgebacken. Und ich habe zwei kleinere Laib und einen größeren Laib im Ofen gehabt. Und die zwei kleineren, die sind okay, da ist der Speckstreifen nicht so groß. Und beim größeren Laib ist der Speckstreifen richtig dick. Und ich habe ihn dann in der Mitte, also es war wie so ein Doppelleib, also zwei kleinere, die zusammengebacken sind, weil manche Leute finden ja diesen Bruch mega gut. okay, ich sehe du auch.
Ja.
Dann habe ich das auseinandergebrochen, weil ich gedacht habe, ja, nach einer Stunde fünf, jetzt kann man es mal also auf jeden Fall raustun. Und die Farbe war auch schon so, dass ich gedacht habe, jetzt muss ich es raustun. Und an der Stelle vom Bruch war der Teig noch so nass und catchig. Und ich dachte, ich muss es nochmal reintun. Dann habe ich es nochmal 10 Minuten rein, bei 180 Grad wahrscheinlich noch so ungefähr. Aber da rettet man natürlich diese Speckschicht unten auch nicht mehr. Das hat eigentlich gar nichts mehr gebracht, das nochmal reintun. Da war einfach schlichtweg zu viel Wasser drin. Da war ich übermotiviert. Der Teig hat ganz lang so ausgesehen, als könnte er das locker aufnehmen. Das hat super funktioniert. Auch in der Wanne war das mit dem Teig toll. Aufs Blech gesetzt. Alles super funktioniert. Und aus dem Ofen raus angestellt und gedacht, so ein Mist. Kannst du nicht mal mehr verschenken, sowas.
Shit. Ja, aber das ist genau das, wenn du, der Teig fühlt sich trotzdem gut an, aber du hast vielleicht über Altbrot oder was auch immer einfach viel gebundenes Wasser drin, das merkst du dem Teig ja nicht an.
Genau.
Und dann hast du trotzdem de facto viel Wasser drin.
Altbrot, Vorteig, das ist alles Wasser.
Meine Tipps, wenn Teig zu weich wird und man, also oder zu weich geworden ist, man will noch irgendwas retten, laufenden Prozess quasi, ist immer meine Empfehlung, wenn ich es in der Knetmaschine schon merke, bevor ich nochmal Mehl zugebe, dass ich Altbrot zugebe. Also wenn Altbrot gemahlen zur Verfügung steht, ist es natürlich immer ein bisschen besser, wie dann irgendwie unverquollenes Mehl kurz vor Schluss noch dazu zu packen. Ja. Wenn das nicht geht oder wenn man es zu spät merkt, gibt es natürlich immer noch, sagen wir mal, im Hobbybäckerbereich, zumindest bei uns in der Bäckerei eher schwierig, aber im Hobbybäckerbereich, dass ich sage, okay, ich mache es halt nicht freigeschoben, ich packe es halt in eine Form, bevor ich irgendwie ein Ergebnis erziele, das nur noch Frisbee-Scheibe ist. Und auch Dehne und Falte, also einfach vielleicht einmal öfters Dehne und Falte, um Stabilität zu kriegen und knapper einschieße, also einfach nicht übertreiben mit der Endgare, sondern wirklich einen Ticker jünger einschieße. Und was mir auch noch kommt, oder was auch noch eine Möglichkeit ist, je nachdem, wenn man verschiedene Gärkorbgrößen zur Verfügung hat, kann man ja immer auch auf einen etwas zu kleinen Gärkorb zurückgreifen, wenn es ein Brot wird, das in den Gärkorb kommt. Weil den Tipp habe ich ja selber sogar von Hobbybäcker, wenn ein Teig ein bisschen zu weich ist oder auch bei freigeschobene Rockerbrote zum Beispiel, dass ich einen Gärkorb nehme und das eigentlich zu klein ist und dann kippe ich das nachher auf meinen Stein oder wie auch immer. Und dann sind es erstmal so etwas wie so Türmle fast. Aber das läuft ja dann dadurch, dass der Teig eh zu weich ist, ein bisschen in die Breite und nach dem Backen passt es dann wieder. Aber das hält mir halt auch ein bisschen die Form. Also das ist ganz, finde ich, ein ganz smarter Trick. Wir machen das selber auch inzwischen bei einem freigeschobenen Roggenbrot aus 90% Rocke, 10% Dinkel, dass wir Gärkörble verwendet, die eigentlich zu klein sind.
Aha, okay.
Weißt du, weil wenn du das dann kippst, kannst du dir vorstellen, wie das aussieht. Das ist dann eigentlich wie so ein Türmle ein bisschen am Anfang. Das geht ja dann eh wieder runter, aber dadurch bleibt es halt ein bisschen kompakter und die Form wird schöner.
Das ist eine gute Idee, das muss man merken.
Aber dafür musst du halt auch erstmal verschiedene Gärkorbgröße zur Verfügung haben.
Das habe ich jetzt zufälligerweise.
Ja, du bist ja gut ausgestattet.
Aber sowas angeht auf jeden Fall. Ja, das ist gut. Das werde ich ausprobieren.
Teig am zu Samstag. Fest. Backt ihr am Samstag?
Samstag ist Backtag,
genau. Ah, spannend. Backau Brot in Herzform, gell? Es ist Valentinstag.
Da stimmt, das haben wir auch noch. Ja, mehr mache Herzausstecherle, dann weiß ich zumindest, ist mein Brot.
Genau. Teig zu Fest, auch blöder Fehler.
Ja.
Also ja, da lässt sich natürlich auch nimmer perfekt was draus machen, aber wenn es noch nicht zu spät ist, klar, eine Bassinage geht immer, also sprich kurz vor Ende der Knetzeit, selbst wenn der Teig schon eigentlich ausgeknetet ist, nochmal Wasser unterkneten geht immer. Ansonsten länger liegen lassen, reifer schiebe, je nachdem, was es für ein Produkt ist. Und auch bei freigeschobenen Brote nach dem Stürze, wenn es jetzt ein Brot ist, das im Gärkörbler gereift ist, einfach kurz liegen lassen, damit es halt ein bisschen sich setzen kann. Mhm. Und dann ein bisschen schnell essen. Weil das Gute ist, und zum Handwerk, ja, es ist immer schnell gegessen, dann hat man die Chance, das nächstes Mal besser zu machen.
Das ist wichtig.
Oder hast du noch Ergänzungen zu den zwei Sachen? Nee. Zu weich, zu fest, fällt dir noch was ein?
Nee, da habe ich jetzt tatsächlich wenig Erfahrung oder Anmerkung. Zu weich passiert mir auch ab und zu. Das ist dann halt ein Fladen.
Ja, das erlebe ich. Ich bin ja relativ oft auch bei so Vorträgen vor Landfrauen oder Hobbybäckerinnen und Bäckern. Und da habe ich ganz oft das Thema, dass die Leute sagen, mein Teig ist zu weich, der klebt zu arg.
Ja.
Ja, ich glaube, dass oft der Fehler ist, dass, ja, dass wenn die Erfahrung halt fehlt, dann machen die Leute, glaube ich, den Teig eher zu fest, weil sie Angst haben, dass er klebt oder dass er irgendwie zu flach wird.
Ja,
genau. Anstatt, dass er halt den Teig richtig gut ausknetet. Also ich ermutige die Leute dann immer zu sagen, also zu gucken, den Teig wirklich halt gut auszukneten, dass er sich vom Schüsselrand löst. Gestern zum Beispiel hatte man wieder welche, die dann gesagt haben, ja, ich habe Baguette-Teig gemacht und der war so weich und der hat so geklebt. Aber der war mit Sicherheit auch nicht richtig ausgeknetet. Und dann eben über zweimal Dehne und Falte merkt man dann ja, dass der Teig, ach, so weich ist der gar nicht mehr auf einmal. Beziehungsweise vielleicht schon noch weich, aber er klebt gar nicht mehr so arg.
Ja.
Also das ist immer, ja, ich glaube, wenn man so ab und zu dann mal backt, weiß man halt nicht, wie die Konsistenz so sein sollte. Das ist ja das, was du auch gesagt hast, wo du dann irgendwie, wo du in der Bäckerei warst, gesehen hast, ach so muss ich das anfühlen. Letzte Woche war ich auch auf einem Vortrag, wo eine dann gesagt hat, kann ich mal, das war so witzig, fällt mir gerade ein, sorry, kleiner Einschub zum Thema Genetztes, weil die backt auch das Genetzte aus meinem Backbuch und dann fragt sie echt, das hat mich noch nie jemand gefragt, ob sie einfach den Teig kaufen kann von unserem Genetzte Brot. Wusste ich gar nicht, was ich da antworten soll, weiß ich nicht, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Weil sie will anfühlen, wie das sich anfühlen muss, weil sie jetzt schon alles probiert von fester und weicher und mit nasse Hände und Dehne und Falte und länger knete und kürzer knete. Wobei sie gesagt hat, sie hat sich akribisch an die Zeiten vom Buch gehalten. Da habe ich gesagt, das ist schon der erste Fehler, weil das Zeitangabe beim Backen sind ja einfach auch nur Richtwerte, weil das ist ja, die Leute glauben mir das dann nicht, weißt du, aber ich kann ja da auch keine einfache Antwort geben. Ich sage, wisst ihr, die Knetzeit hängt ja ab von der Teigmenge im Verhältnis zur Teigschüssel. Welche Knetmaschine haben Sie? Und. Aber das, ja klar, die Leute halten sich dann penibel ans Rezept, aber ja, das ist dann so schwierig.
Aber ich habe Edelstahlschüssel und eine Kunststoffschüssel für meine Knetmaschine und es ist ein Unterschied.
Glaube ich dir sofort?
Es ist ein Unterschied, ich hätte es nicht gedacht.
Und dann ist so, ja, das also auch teigtemperaturtechnisch wahrscheinlich, oder?
Natürlich.
Glaube ich dir sofort?
Die Schüssel isoliert.
Das ist mega. Ja, krass. Das heißt, da wird er wärmer wahrscheinlich.
Ja.
Es sind diese Kleinigkeiten. Und dann haben Leute, weißt du, dann fragt Leute, und ich hole dann immer so aus und sage dann, es tut mir leid, aber ich kann da keine kurze Antwort drauf geben, weil es ist halt doch irgendwie komplexer, wie man denkt. Und wenn dann Leute so ab und zu mal backen, glaube ich, ja, ist nicht so einfach. Also fand ich dann witzig, dass sie mich gefragt hat, ob sie Teig kaufen kann. Ich habe ja die Frage dann gar nicht richtig beantwortet. Aber sie wollte dann unbedingt mal einen Kurs machen. Und dann sage ich, ja, das verstehe ich, aber können wir gar nicht alles leisten, genau. Brot zu reif. Passiert ja auch, dass irgendwie Stückgare zu lang war, wenn es freigeschoben ist. Genau, also passiert bei uns auch mal leider. Da kann man noch eingreifen tatsächlich. Und zwar indem man die Ofenarbeit ein bisschen verändert. Und zwar, wenn es ein Brot ist, das Dampf kriegt, dann weniger Dampfe. Also einfach, damit das Brot sich schneller stabilisiert. Den Zug früher ziehen, also das ist jetzt Bäckersprache, also den Dampf schneller ablassen wieder aus dem Backofen, damit es nicht so lange Zeit hat, in die Breite zu laufen. Wenn es eingeschnitten wird, wenig einschneiden. Also nicht zu tief einschneiden, sondern wirklich nur noch irgendwie die Oberfläche anritzen. man kriegt es raus mit der Zeit, wie tief man die Sache schneidet, auf je nach Garzustand. Auch da ist es so, dass man ja nicht immer den gleichen Zeitpunkt erwischt in den meisten Fällen. Im Gegenteil, Brot zu jung, wenn das passiert und ich habe es irgendwie schon gestürzt und ich kriege es nicht mehr zurück, aber ich merke, es hat doch noch nicht die optimale Endstückgare gehabt. Oder auch bei euch vielleicht. Ja gut, bei euch ist schwierig, weil bei euch vielleicht auch, weil jeder bringt unterschiedliche Brote, aber ihr könnt auch im Ofen nicht auf die einzelnen Brote reagieren.
Nein.
Also bei freigeschobene einfach dann kurz liegen lassen, habe ich vorher schon gesagt, ähnlich wie wenn der Teigeticke zu fest war. Länger und stärker dampfen, also genau das Gegenteil, wie wenn es zu reif ist. Zug länger drauf lasse, dass das Brot einfach länger Zeit hat, sich auszudehnen und gegebenenfalls etwas tiefer einschneide, damit einfach dadurch auch die Möglichkeit besteht, dass das Brot nochmal schön aufgeht. Dann, klar, Brot färbt zu schnell, gerade wenn man jetzt daheim, wenn man sieht, durch die schöne Glasscheibe, das haben wir ja in der Bäckerei nicht, wir müssen ja immer reinspiegeln. Klar, aber da während des Backprozesses kann man natürlich auch immer noch eingreifen, also mein Richtwert ist ja immer so ein Kilo Brot eine Stunde. Klar, man kann die Temperatur natürlich reduzieren, also Ofentüre auf, Zug auf, wenn es das gibt. Machen wir letztendlich auch so, wenn wir mal irgendwie unser Ofen mal eine Weile leer stand und wir schießen was ein und das hat schon nach, wenn wir jetzt gerade im Kleingebäckbereich, Croissant zum Beispiel backen wir den ganzen Tag über noch nach und dann oft später, wenn der Ofen nicht mehr ganz voll belegt ist und nach 8 Minuten sind die von der Farbe schon fast fertig, aber ich weiß, ich kann sie nicht rausholen, weil sie definitiv noch nicht fertig sind, dann eben machen wir das auch. Also wir spielen dann auch mit allem, also Zug auf, Türe auf, die Croissant so halbe, das Blech so halbe aus dem Ofen rausgucken lassen, damit es halt trotzdem noch Hitze kriegt, die aber nicht mehr so stark ist. Und andersrum natürlich genauso, wenn ich merke, oh, mein Brot fährt zu schwach, nach 40, 50 Minuten hat es noch lange nicht die annähernd die Farbe, die es haben soll. Natürlich auch die Temperatur nochmal erhöhen, also auch da noch eingreifen und keine Angst haben, irgendwie zu denken, dann, ja, jetzt, das war's jetzt, jetzt kann ich nichts mehr machen. Sondern auch da, also die Ofenarbeit ist immens wichtig nachher fürs Endergebnis. Also ich kann so viel am, deswegen, ich mag das total am Ofen zu arbeiten, weil du kannst so viel noch Einfluss nehmen, ob es ein geiles Ergebnis wird oder nur gut.
Ja. Im Holzofen hast du die Chancen alle nimmer. Mittlerweile gehe ich ab und zu dazu her und sage, es gibt ja die, also wenn ich dann Feuer mache, dann habe ich immer den Ruf, wenn ich backe, wird es dunkel. Und um dem Ganzen irgendwie doch gerecht zu werden, habe ich mittlerweile auch einen Trick auf Lager. Ich schiebe am Ende die Glut relativ weit nach hinten. Und dann habe ich da die große Hitze. Da tue ich zum Beispiel mein Brot hin. Und dann gibt es immer die, ich sage mal, Bleichi wollen. Also so ganz helles, möglichst wenig gebräuntes Brot. Die tue ich da nach vorne, weil die Ofenklappe selber ja keine Schamottsteine hat. Das heißt, von vorne kommt sowieso von der Wand mal keine Hitze. Und dann ist auch die große Hitze nicht mehr vorne, sondern hinten. Und dann kann man da durchaus an der Stelle, aber da musst du dann halt mit der Lage, oder eigentlich musst du es im Vorfeld planen. Ich kenne jetzt die meisten Leute, weiß, wer was will. Und dann weiß ich, welche Brote hinten und vorne sein müssen. Da kann man dann im Holzofen schon auch noch drauf reagieren. Aber eine Chance auf nochmal irgendwie mehr Hitze oder sowas hast du natürlich nicht. Das mit dem Zug auf, das mache ich tatsächlich auch regelmäßig, dann aber erst gegen Ende.
Ja.
Weil natürlich im Holzofen verlierst du dadurch wahnsinnig viel Hitze und die geht er dann weg. Also das ist dann auch schad drum. Also die letzten 15 Minuten, je nachdem wie voll auch der Ofen ist, mache ich den Zug tatsächlich auf, weil da wird einfach nochmal, also es gibt eine ganz andere Kruste.
Ja, absolut. Ist total wichtig. Also machen wir auch grundsätzlich bei jedem, eigentlich bei fast alle Gebäcke, die wir backen, dass wir am Schluss der Zug öffnet. Und natürlich, du bist ja bekannt auch für deine Schwabentricks, du würdest natürlich niemals den Zug öffnen, wenn du dadurch Hitze verlierst.
Nein.
Scheißegal, wie es Brot schwarz wird, der Zug bleibt zu. Aber klar, weil ihr backt ja dann im Nachhinein noch weiter. Also ihr könnt ja nicht sagen, es ist egal, wenn der Ofen jetzt irgendwie 20 Grad kälter ist, weil dann werdet eure Zöpfe ja auch nichts mehr.
Exakt. Also da musst du schon auch tatsächlich echt haushalten, wenn man dann mit Holz das Ganze macht.
Deine Ergänzungen, lieber Tobi, zu Fehlerausgleichen. Hast du noch was ich vergessen habe?
Ja, was machen wir, wenn das Brot nicht durch ist?
Und wir merken jetzt beim Anschneiden.
Ja.
Nichts mehr.
Das Außen ist ganz toll und innen drin ist noch so ein kleiner, runder Bereich, der nicht reagiert hat.
Das ist eine spannende Frage. Weiß ich nicht. Kann man das noch retten? Ich glaube nicht.
Ich weiß es nicht. Also ich habe es dann einfach aufgeschnitten und getoastet.
Ja, okay, im Prinzip ja den Backprozess nochmal praktisch pro Scheibe das nochmal fertig backen sozusagen.
Genau, aber es funktioniert nur, wenn es frisch ist, weil wahrscheinlich, wenn es 2 Tage alt ist, dann ist ja das innen ja noch immer noch, ich sage jetzt mal, flüssig, also nicht gebacken und dann kann ich eigentlich wahrscheinlich nicht mehr viel machen. Also ich habe ein Brot getoastet gehabt und das andere habe ich dann einfach innen drin mit dem Löffel ausgekratzt und den Rest im Ofen getrocknet.
Das passiert ja normal nicht, oder?
Das passiert tatsächlich sehr selten. Passiert im Holzbackofen passiert es ab und zu, wenn er zu voll ist. Mhm. Weil wahrscheinlich dann die Masse, die drin ist, einfach nicht durch ist und obendrauf ist Brot quasi fast schwarz und innen drin kommt die Energie nicht an. Wissen wir mittlerweile auch, dass man es nicht so voll machen darf. Zu Hause ist mir es bisher auch genau einmal passiert, aber das war wahrscheinlich ähnliche Situation. Da war der Ofen nicht genug vorgeheizt oder also nicht lang, ich weiß nicht, ob es nicht lang genug drin war und dann zu heiß. Also zu Hause selten passiert, aber es kommt auch ab und zu mal vor.
Spannend, weil die Krumenbildung ist eigentlich ja relativ früh abgeschlossen und wenn ein Brot eine gewisse Farbe hat, ist ja schon das Innere, müsste von der Kerntemperatur eigentlich schon lang dann auch durch sein. Aber ja, spannend, ja. Okay, witzig. Die Fehler, ich stelle fest, die Fehler sind in der Bäckerei und beim Hobbybagger doch andere, die da passieren. Ja, okay, erzähl weiter.
Ich glaube schon. Und dann natürlich, also explizit im Holzbackofen, wenn du vergisst, irgendwie unten drunter Mehl zu machen. Und Mehl ist auch nicht jedermanns Sache am Brot. Ja. Dann backt dir das fest und wenn du es rausholen willst, bleibt quasi der Boden im Ofen drin und der Rest kommt raus.
Gut für alle, die keine Rinde mögen.
Ja, genau. Also auch solche Sachen, wie gesagt, Salz vergessen, ist mir jetzt schon ein paar Mal passiert, auch weil ich immer denke, ah ja, jetzt machst du noch geschwind was, ah, den Teil kannst du auch noch ansetzen, das geht noch nebenher, dann verzettel ich mich, dann weiß ich nicht mehr, habe ich da jetzt schon Salz rein oder habe ich nicht, weil ich natürlich keinen Prozess zu Hause irgendwie verfolge, wo ich irgendwie Häkchen machen kann, was alles drin ist, sondern dann steht er da und denkt, ah, habe ich jetzt den Vortag schon rein, vielleicht auch nicht, beim Vortag ist es nicht so schlimm, aber am Ende, wenn das Salz fehlt, schmeckt es halt und Salz nachträglich, habe ich festgestellt, irgendwie einzukneten. Da schaffe auch ich zu Hause den Teig zu überkneten. Das funktioniert nicht mehr so richtig. Wenn du den Teig mal so richtig geknetet hast, Viertelstunde oder so, dann nochmal Salz, hast fast keine Chance mehr.
Also wenn es direkt nach dem Knete merkst, finde ich, geht es noch. Aber wenn es mal angefangen hat, auch zu treiben, dann wird es blöd. Aber dieses Gefühl, wenn ein Teig auf dem Tisch liegt und du merkst, du hast Hefe vergessen oder Salz vergessen, Hölle.
Voll geil.
Pure Hölle. Passiert bei uns zum Glück so gut wie nie, weil wir eben genau das haben, dass wir eine digitale Rezepturverwiegung haben und man sofort nachgucken kann. Und auch der Tipp, das weißt du mit Sicherheit, aber für unsere Hörerinnen und Hörer oder wenn jemand nicht so viel Erfahrung hat, man merkt es dem Teig auch sofort an, wenn kein Salz drin ist. Der überknetet sofort und der klebt wie die Sau, der lässt sich in alle Richtungen ziehen, der fließt, der hat keinen Stand. Das ist Wahnsinn, was Salz für eine technologische Wirkung hat. Es geht nicht nur um Geschmack, du merkst es dem Teig sofort an.
Ja. Und gut, was mir jetzt regelmäßig passiert, aber ich habe schon eine Ahnung, woran es liegt. Mir reißt das Brot immer unten auf und kriegt Füßle. Weißt du, was ich meine? Das gibt unten wie so einen Sockel und dann treibt es nach oben.
Ach du Scheiße.
Und dann reißt es an der Stelle auch noch.
Okay.
Ich glaube, dass das einfach zu wenig Stückgare ist.
Ja, vermutlich.
Das, weil dann der Trieb unten rauskommt,
schick mir mal ein Foto.
Schon, ja, ungern, weil das sieht nicht gut aus.
Nee, würde mich interessieren.
Aber das habe ich tatsächlich regelmäßig und ich habe schon ein paar Sachen überlegt, wie Ofen vielleicht zu kalt. Dann habe ich überlegt, ich habe den Teig aufs kalte Blech und dann in den heißen Ofen rein. Dann habe ich eine Zeit lang das Blech mit dem Ofen heiß gemacht und den Teig auf das heiße Blech, was im Handling zu Hause schwierig ist, aber geht. Aber dann passiert mir das auch. Deswegen bin ich mittlerweile zu dem Schluss gekommen, dass dann die Stückgare vermutlich zu kurz war.
Kann sein, ja. Wenn ein Brot irgendwo wild aufreißt oder so, schmeißt das Stück gerade zu kurz. Aber
unten, ja, das ist spannend. So an der Seite so ein Ausbund, der seitlich rauskommt wie so eine Knolle.
Ja. Ja. Letztendlich ist das ja das Konzept bei Knauzewecker, dass das so
eine
Knauze rausdrückt. Ja,
ja.
Spannend.
Im Holzbackofen ist es ganz witzig, wenn sowas passiert. Und da kommt es öfters vor, dass du quasi mit diesem Ausbund, der seitlich rauskommt, da kratzt ja quasi den halben Teig vom Nachbar auch noch gleich mit.
Das kann eine Strategie sein beim Holzbackofen.
Genau, wenn die Brote nachher auseinanderbrichst, hast du ja genau diese Knolle dann ja bei dir dran. Also da, aber ich führe es auf zu wenig Stückgare zurück. Mhm. Das ist einfach da der Teig irgendwie im Ofen zu arg noch irgendwie, der ist nicht entspannt genug oder keine Ahnung, woran es
liegt. Ja, da ist letztendlich zu viel Spannung noch drauf. Ja.
Genau. Ja, und dann mein regelmäßiges Thema, der Sauerteig hat zu wenig Trieb. Und ich hatte jetzt ja das Glück, dass er mir ja hops gegangen ist. Seit ich ihn neuen habe, hat er wieder super Trieb.
Wie, den Sauerteig ist der hops gegangen? Weiß ich noch gar nichts davon.
Doch, das habe ich glaube ich schon erzählt.
Echt?
Mir ist der, es passiert mir dann doch auch, wenn ich dann vor lauter Arbeiten im wahren Leben keine Zeit habe, den Sauerteig zu pflegen oder es einfach vergesse und nicht regelmäßig mehr backe, sondern eher das schon Gebackene dann aus dem Gefrierschrank hole, anstatt regelmäßig was Frisches zu machen. Ist mir das tatsächlich passiert und ich hatte zum Glück noch so ein bisschen Rest am Eimer, den ich dann genommen habe, um daraus einen neuen zu starten und der schmeckt anders und er treibt brutal.
Okay, und, ach stimmt, das hast du schon mal erzählt, ja.
Es ist, ich glaube, dass man den Sauerteig tatsächlich, also ich führe ihn ja schon wirklich lang und ich bin auch beim Sauerteig echt ein bisschen schlampig, also ich mache das gar nicht so, wie lehrbuchmäßig das überall steht, sondern ich mache halt so, wie es mir einfällt, irgendwie alle 3-4 Tage mal so 50 Gramm Mehl und 50 Gramm Wasser. Mittlerweile weiß ich auch, dass ich immer das gleiche Mehl nehme, weil das mag er gar nicht, wenn man da wechselt. Okay, und wenn ich ihn dann brauche, dann nehme ich ihn raus und meistens auch ein bisschen mehr, als im Rezept nachher drin steht, damit es einfach wieder quasi, also damit ich nichts wegschmeißen muss und so, weil das, also bin ich Schwabe, wegschmeißen geht gar nicht.
Verstehe ich, ja.
aber also da ist es jetzt echt schwierig, da habe ich festgestellt, also entweder ich merke schon, dass er nicht arg triebstark war oder holen aus dem Eimer raus und denke, oh, er ist schon sehr, sehr flüssig, hat kaum Struktur. Dann mache ich lieber zwei auf zweimal das Ansetzen. Also ich keine Ahnung, nennst du das dann zweistufig. Also wenn den Sauerteig anstatt 24 Stunden nach 12 Stunden halt nochmal fütter, dann kriege ich ihn ganz schön triebstark wieder hin. Aber es ist oft so, dass mir, ich glaube, er stand auch zu kalt gestanden oder, also gerade jetzt im Winter passiert mir das, da hat er überhaupt keinen Schmackes und das wird nachher im Brot auch nichts. Da bringt auch nicht, wenn du das Brot länger irgendwie Stückgare stehen lässt und denkst, das kommt, der kommt einfach nicht.
Das ist, kann ich gut nachvollziehen und deswegen bin ich so froh, dass wir das Problem nicht haben mit zu kalt. Wir haben nie das Problem, dass unser Sauerteig nicht reibt.
Ja.
Also eigentlich nie, weil wir natürlich auch täglich füttern. Aber ja, das ist mit Sicherheit ein Temperaturthema.
Ja, aber da kannst du auch, wenn der nicht treibt, dann
kannst du eigentlich machen. Du kannst natürlich schon Stückgare verlängern und kannst natürlich Stückgare auch irgendwie warm oder so. Also klar, bei uns schiebt man es dann halt in den Gärraum. Aber das Problem ist halt, dass das Ergebnis auch nicht das gleiche sein wird, weil eine längere Stückgare, die wird definitiv auch ein saureres, je nachdem, was es für ein Brot ist, wenn es nicht so sauerteiglastig ist, vielleicht nicht so schlimm, aber es wird ein saureres Ergebnis auf jeden Fall am Ende.
Genau, das ist nämlich mein letzter Punkt, wenn das Brot zu sauer ist. Es ist genau dann, wenn der Sauerteig nicht richtig getrieben hat, dann hast du zu lang gehen lassen und dann säuert das so durch, dass, also ich mag das, aber es gibt ganz viele, die das nicht mögen. Und natürlich ist so ein Brot, also ich finde es trotzdem toll mit Marmelade, aber das ist dann eher so ein Thema für die Wurst.
da fallen mir direkt zwei Sachen ein. Bei unseren Brotgenussabende, wenn wir Brot erstmal ohne was verkosten und Leute sagen, das ist mir zu sauer, dann sage ich immer, schmier mal ein bisschen Butter drauf. Es ist krass, wenn du Brot isst ohne was und dann mit Butter drauf. Der Geschmack, die Säure geht komplett weg. Also viel Butter hilft in dem Fall. Und Ergänzung noch, meine Mitarbeiterin hat, ich habe Sauerteig-Brioche back jetzt irgendwie jede Woche und dann waren sie irgendwie zu sauer. Und also Sauerteig-Brioche, die zu sauer sind, sorry, das geht, ich kann diesen Geschmack nimmer schmecken, ich hasse es, weil es mich so ankotzt. sorry, das war jetzt ein bisschen derb. Auf jeden Fall hat die erzählt, sie hat arme Ritter draus gemacht aus einer zu sauren Sauerteig-Brioche. Und die gesagt, das war der Hammer.
Das glaube ich.
Also von dem her, es gibt immer noch...
Ich muss erklären, was arme Ritter ist.
Arme Ritter, sind, wie nennt man das? Also das wird mit Ei in der Pfanne überbacken so. Oder?
Ich kenne so, du tunkst altes Brot.
Genau, in Ei. So Ei und dann mit Zimtzucker. Und dann wird es in der Pfanne rausbacken, oder?
Siehst du machst Zimtzucker, bei uns gibt es dann einfach Käse und Wurst drauf.
Ach, echt jetzt?
Ja.
Ich kenne das nur süß. Ich mache das selber nie, aber ich kenne Leute.
Camembert auf diesem warmen Brot. Geil.
Was, Camembert?
Ja.
Okay, sag nochmal, wie du es machst, bitte.
Ich mache altes Brot ins Ei, bis es quasi aufgeweicht ist, bis das Ei aufgenommen habe. Dann backe ich es in der Pfanne auf beiden Seiten, richtig scharf, damit es knusprig wird. Also ich mag das, wenn das Ei dann da auch so ein bisschen eine Oberfläche hat, die nicht glibbrig ist, sondern die richtig fest ist. Und wenn es dann warm ist, also wenn es gewendet ist, dann lege ich schon, während das Brot noch in der Pfanne ist, oben drauf Camembert-Scheiben und die laufen dann so oben auf der Oberfläche auseinander und das ist wirklich...
Das hört sich verdammt gut an.
Ja, genau. Sonntags ist das eine feine Sache.
Okay, Wochenende weiß ich, was es gibt. Hört sich mega an. Also ich glaube, dass die Süße Armeri daraus gemacht hat. Aber ja, man lernt nie aus. Tobi, dein Ausblick auf die nächsten Tage. Was wird gebacken am Samstag?
Ach, da steppt der Bär. Also, es gibt genetztes Brot, ohne genetzt zu sein. Es gibt ein... Ich versuche mich an nochmal einem Roggen-Vollkorn, nur Sauerteig ohne Hefebrot im Holzbackofen. Bin mal gespannt, ob ich den Zeitpunkt erwische. Das wird wahrscheinlich die Herausforderung.
Freigeschoben?
Ja, natürlich.
Nach deinem Rezept, das wir in der Folge mal hier besprochen haben?
Ja.
Ja, spannend. Backe ich morgen auch übrigens. Letzte Woche wurde es zu flach, aber ich war nicht schuld.
Genau. Ich bin gespannt. Und dann, weil natürlich wieder viele Kinder da sind, gibt es einen Schwung voll Weckle. Die sind ja dann auch im Holzbackofen wirklich nach 10, 12 Minuten spätestens sind die bereit und dann sind alle im Glück.
Machst du Laugeweckle auch? Nee.
Im Holzbackofen mache ich keine Laugeweckle, weil das einfach, wohin mit der Lauge und wie, also eigentlich brauchst du ein Blech oder musst du über Backpapier machen, das ist im Handling im Holzbackofen eigentlich keine Option.
Ja.
Genau, dann gibt es im Zwischenfeuer Pizza. Da habe ich jetzt heute Abend den Teig noch anzusetzen. Dann geht der 3 Tage bis zum Samstag und dann wird er hoffentlich gut. Da kann ich auch das Pizzamehl der Stadt Waldenbuch nur empfehlen. Das ist sensationell. Wird ganz toll. Genau, also das gibt es dann im Zwischenfeuer und dann gibt es für alle anderen nochmal eine Runde Brotbackgang und dann gibt es für mich Nusszopf. Und dann bin ich eigentlich auch, glaube ich, an dem Tag ziemlich erledigt.
Wollte gerade sagen, das klingt nach Arbeit. Du hast hoffentlich am Freitag einen halben Tag Urlaub.
Ja, natürlich. Sonst funktioniert sowas überhaupt nicht. Und jeden Abend Vorteige pflegen, machen und tun. Und ich freue mich, ich war jetzt letzte Woche auf Messe und ich gucke, dass ich immer so diese Werbepost-its abgreife. Weil damit beschrifte ich natürlich alle meine Joghurt-Eimer. Da steht überall das Gleiche drauf. Und wenn ich dann oben meine Post-its habe, weiß ich zumindest, welcher Teig drin ist.
Sehr und Uhrzeiten
schreibe ich auch drauf.
Ja.
Das mit dem Kreppband von dir, das habe ich mir zwar schon abgeguckt, aber diese Post-its sind immer noch das beste Mittel.
Ja, glaube ich. Also das wäre bei uns in der Bereich schwierig, weil die ständig dann rumflattern. Aber für daheim sind Post-its wahrscheinlich besser als das Kreppband.
Das ist, und dann habe ich die blauen Post-its sind Roggen, die gelben Post-its sind
Ich liebe es.
Und die roten sind...
Ich liebe sowas. Wir haben bei uns in der Bäckerei ja auch, das weißt du wahrscheinlich, Farbsystem bei unseren Wannen. Also rot sind Brühstücke, logisch, weil kochend. Grau sind Sauerteige und weiß sind Hefevorteige. Also ja, ich liebe sowas. Aha, so Kleinigkeit, da könnte mich, das ist mega, genau. Verstehe ich. Ah, ja,
und dann schreibe ich ihm auf, wann fertig, wann in den Eimer rein und so weiter. Also das, und dann habe ich aber dann...
uns gut verstehen beim Backen.
Für solche Tage benutze ich dann tatsächlich Softwareprogramme, die eigentlich eher aus der Bauzeitenplanung kommen und Excel-Tabellen, damit ich das nachher irgendwie doch noch von den Uhrzeiten her irgendwie übereinander kriege, damit am Ende ja alles gleichzeitig fertig ist.
Vergiss nicht, Tobi, bei alle Uhrzeiten, bei alle Excel-Tabelle, achte auch auf deinen Teig. Ja. Und wenn du 5 Minuten länger brauchst, wie der Excel-Tabelle sagt, dann gib ihm die 5 Minuten. Ja, ich bin da auch immer hin und her, Chris, weil ich da auch, ich kann das voll gut verstehen, ich bin da auch so planerisch unterwegs, aber inzwischen bin ich oft auch, ich mache es jetzt ja irgendwie auch jeden Tag, dass ich dann oft mein Bauchgefühl, ich habe einen groben Plan am Anfang des Tages und reagiere dann aber auch immer entsprechend, Aber ich kann das gut verstehen. Ja, bei uns habe ich schon gesagt, morgen ist Rockervolk und freigeschoben auf dem Plan. Wir haben jetzt in unserem neuen Brotplan wirklich jeden Tag eine Brotsorte, die so special ist. Also früher, wir backen ja nicht jede Sorte jeden Tag, das ist ja schon immer so. Aber wir haben jetzt ein paar mehr Sorte und haben jetzt wirklich jeden Tag eine Sorte, die es irgendwie zusätzlich gibt. Morgen ist das Rockervollkorn freigeschoben. Und Sauerteigbrioche, habe ich vorher schon gesagt. Mein Vorteig steht drüber in der Bäckerei. Ich gehe jetzt gleich noch rüber und gucke nach dem. Ansonsten ist morgen Donnerstag, das heißt Pizzatag. Berliner sowieso. Morgen schmutziger Durstich. Wer das nicht versteht übrigens, das heißt schmutziger Donnerstag. Genau. Das ist das, was bei uns so ansteht. Und dann ist ja schon wieder Freitag und dann ist schon wieder Wochenende. Ich werde am Samstag definitiv nicht backen. Wir haben am Samstag aber, ich bin am Samstag trotzdem im Geschäft, weil wir haben jetzt neu eingeführt, das ist jetzt am Samstag zum ersten Mal, einmal im Quartal einen Großputztag, weil wir jetzt diesen Samstag ja alle frei haben, haben wir gesagt, okay, das gönnen wir uns, dass wir einmal im Quartal wirklich einmal Großputztag machen. Das haben wir früher halt sonst, war das vom Ablauf her ein bisschen anders. Genau, da bin ich, finde ich aber auch gut, freue ich mich auch drauf. Ich mag das, wenn dann wieder alles blitzt und glänzt. Genau, ansonsten wollte ich noch erzählen, zwei Sachen. Erstens habe ich mir eine Mühle bestellt, eine Osttiroler Steinmühle mit einem 50 cm Durchmesser Stein. Ich habe jetzt ewig Angebote gewälzt, überlegt, was machen wir, kaufen wir zwei kleine, für das wir wirklich auch sagen, wir mahlen Trocke nur auf der einen Mühle und die andere Getreidesorte auf der anderen Mühle und. Habe mich jetzt am Ende des Tages für eine Osttiroler Steinmühle entschieden. Die sind, glaube ich, cool, die sehen cool aus, die sind ja aus Holz, die sind von der Technik her einfach ganz, ganz einfach letztendlich, dadurch auch nicht ganz so teuer wie viele modernere Mühle, die vielleicht noch irgendwelche Siebe drin haben und. Ich kann die Feinheit justieren über eine Kurbel, über eine Handkurbel, das finde ich auch ziemlich cool. Und cool. Freue mich jetzt echt, wenn die dann kommt. Und was ich auch noch erzählen wollte, ich mache im Juni, angestoßen von der Akademie Weinheim, eine Trendtour nach Kopenhagen.
Cool.
Da freue ich mich mega drauf. Die bietet dieses Jahr, weiß nicht, ob die das schon öfters anboten haben, aber dieses Jahr zum ersten Mal gesehen, Trendtouren an nach Kopenhagen, nach London und nach Paris. In Paris war ich schon zweimal und bin dieses Jahr schon wieder. Aber London würde mich auch mega reizen und Kopenhagen finde ich mega. Wir wollten eigentlich dieses Jahr nach Dänemark in Urlaub. Das klappt jetzt aus verschiedenen Gründen nicht. Aber deswegen mache ich jetzt die Trendtour und andere mal nach Kopenhagen. Also das, da freue ich mich sehr drauf.
Ja,
da bin das ich ist das, was bei uns so ansteht. Und wir bauen gerade schon wieder.
Ihr baut?
Ja, Kardamom finde ich auch spannend. Ja, nur ganz klein. Also du kennst doch unsere Marktbox. Und ja, wir haben jetzt in dem Haus zwischen Bäckerei und unserem Wohnhaus, vor dem die Marktbox steht, einen Raum einfach von außen begehbar gemacht, haben da einfach ein Loch reingeschnitten und eine Türe reingemacht. Und die Marktbox kommt nach innen. Wir haben noch eine zweite bestellt, dass wir einfach statt 39, 49, 79 Fächer haben, gerade fürs Wochenende. Ich weiß nicht, ob du es zufällig gesehen hast auf Instagram, da haben wir Bilder gepostet. Da waren jetzt heute die Handwerker da. Bode ist drin. Nee, Bode kommt noch rein. Wände müssen noch verputzt werden. Nächste Woche wahrscheinlich ist dann die Marktbox im Innerbereich endlich und nicht mehr im Außenbereich, cool, was jetzt gerade im Winter echt ein bisschen doof ist draußen. Und ja, bin ich mega gespannt, ob das dann einfach noch ein Ticker oder ob es einfach, wie es angenommen wird, so dass gerade am Wochenende die halbgebackene Sache gekauft werden könnte und so. Weil wir haben jetzt hier im Ort auch seit ein paar Monaten einen 24-7-Lade. So eine kleine Lade, vielleicht 40 Quadratmeter, wo halt rund um die Uhr offen hat, wo es auch Backware gibt, allerdings nicht von uns. Bin ich mal gespannt. Also ich werde euch auf dem Laufenden halten. Also das ist das, was bei uns so aktuell und aussichtsmäßig am Start ist. Tobi, vielen Dank. Es war mir wieder ein Fest, eine Folge endlich mal wieder mit dir aufzunehmen. Wir sind schon wieder über eine Stunde. Das war einfach wieder überfällig, dass wir mal wieder einen Podcast zusammen aufnehmen. Und ich freue mich, Bilder zu sehen von Samstag. Ich werde, wenn ich aufwache am Samstag und mich nochmal, ich kann ja gar nicht ausschlafen wegen Putztag. Ich wollte gerade sagen, wenn ich mich dann nochmal rumdrehe, sehe ich dann die Bilder von deinem Knistern und der Holzofen. Ich gönne mir einen schönen Putztag am Samstag.
Cool.
In diesem Sinn, mach's gut.
Bis bald.
Viele Grüße, bis bald. Ciao, ciao.
Ciao.